Ja, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, und wünsche uns, dass der Herr uns eine gesegnete Gemeinschaft schenkt mit ihm unter seinem Wort und auch eine gesegnete Gemeinschaft unter uns. Ja, wie es vorhin schon durch Georg angeklungen ist, es geht auch wieder heute um einen Psalm. Es ist ja so, Psalmen und die Gemeinde Jesu Christi, ja, das ist schon irgendwie ein besonderes Thema. Ich gehe mal davon aus, wir werden sicherlich manche Psalmverse kennen und lieben, die uns so im Laufe unseres geistlichen Lebens wichtig geworden sind. Wir werden sicherlich auch einige Psalmen auswendig aufsagen können, aber ohne dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, muss man doch sagen, das hat natürlich auch seine Grenzen, das wissen wir alle. Obwohl, ja, Psalmen eigentlich so das Gebetsbuch wirklich nicht nur der Bibel ist, sondern natürlich auch des alttestamentlichen Gottesvolkes und auch von Jesus Christus, der sie ja gebetet hat. Und natürlich auch der Gemeinde Jesu Christi, denn es geht ja darum, dass wir lernen, mit dem Psalmen ja wirklich zu lieben. Und wenn man einem Psalm liest, ich weiß nicht, ob der eine oder andere unter uns schon das so gemacht hat, dann sollte man sie eigentlich gedanklich mehrfach lesen, um sie wirklich zu entschlüsseln, um sie wirklich zu begreifen, um sie wirklich zu verstehen. Und das wollen wir heute einmal machen mit dem Psalm 1. Wir wollen ihn gedanklich mehrfach lesen. Wir wollen ihn das erste Mal lesen, nicht um ihn wirklich zu verstehen. Dann lesen wir ihn gedanklich ein zweites Mal mit den Augen von Jesus Christus. Und ein drittes Mal lesen wir diesen Psalm gedanklich für uns als Gemeinde. Aber zunächst mal diesen Psalm. Das ist ja auch so ein Psalm, von dem ich mal ausgehe, dass viele den von uns auswendig können. Trotzdem lese ich ihn jetzt vor. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und denkt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, nicht der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht, und das, was er macht, das gelingt ihm wohl. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und der letzte Vers, der Vers 6, der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der Gottlosen Weg verschwindet. Ja, Herr, nun zeigst du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, bevor wir so in diese 6 Verse einsteigen, zunächst mal noch die ein oder andere Anmerkung, ganz allgemein. Die Psalmen sind ja auch 5 geteilt. Nicht also parallel aufgebaut zu den 5 Büchern Mose. Und Psalm 1 bildet zusammen mit dem Psalm 2 das Eingangsportal zu dem Buch der Psalmen. In Psalm 1 geht es um die Tora, geht es um das Gesetz, geht es um das Wort Gottes. Im Psalm 2 geht es um den Messias. Das sind also schon interessant. Das sind also diese beiden entscheidenden Punkte, wenn es um Glauben geht. Und wenn es natürlich ein Eingangsportal gibt, gibt es auch ein Ausgangsportal. Und das sind diese letzten beiden Verse, die letzten beiden Psalmen 149 und 150. 149 mit diesem individuellen Lob und Psalm 150, ja, mit diesem kosmischen, mit diesem universalen Lob für diesen einzigartigen Gott, der durch sein Wort und durch den Messias das Heil schafft. Und was man noch sagen kann, ist, dass Psalm 1 und Psalm 2 auch eng miteinander zusammenhängen. Psalm 1 beginnt ja mit einer Seligpreisung, haben wir ja gerade gehört, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter. Und Psalm 2 endet ja auch mit einer Seligpreisung, wohl allen, die auf ihn trauen. So, und jetzt steigen wir mal ein in diesen Psalm, und zwar in den ersten Punkt, dass wir ihn gedanklich einmal lesen, um ihn wirklich zu verstehen. Nun gibt es ja, was das Alte Testament anbetrifft, ja, immer wieder so das Problem, dass man auf ein falsches Gleis fährt. Nicht somit die alttestamentlichen Texte ja auf einer gesetzlichen Ebene versteht und so das Alte Testament missbraucht. Und genau das, liebe Geschwister, kann eben auch mit diesem Psalm 1 geschehen, indem man sich an diesem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang stört. Und wer sich noch an die Auslegung des Hiobsbuches erinnert durch Jörg, der wird wissen, dass dieses Phänomen dort auch auftauchte, und zwar in der Auseinandersetzung zwischen Hiob und seinen Freunden. Nicht das, dieser Zusammenhang, also mach das und das, dann kommt das und das dabei raus. Nicht? Das ist auch ein typisches Denken der Religion. Und nun meint man eben diesen Geist eben auch im Psalm 1 zu finden und sieht dann diesen Psalm 1 typisch alttestamentlich, typisch negativ gesetzlich. Nun muss man allerdings sagen, dass der Gedankengang der Gnade, der Gerechtigkeit, des Glaubens ja keine Erfindung des Neuen Testamentes ist, sondern es sind ja wichtige Grundbegriffe des Alten Testamentes. Nicht? Und die entscheidenden Figuren, nicht, des Glaubens, der Gerechtigkeit und der Gnade, nicht, ja, sind im Alten Testament Abraham und David. Nicht? Und der Apostel Paulus sagt uns das ja auch im Neuen Testament. Er sagt es uns ja im Römerbrief in Kapitel 4. Die entscheidenden Säulen, die für Gnade, die für Gerechtigkeit, die für Glauben stehen, sind im Alten Testament zu finden. Nämlich Abraham und eben David. Also da muss man schon ganz gewaltig aufpassen. Da ist Vorsicht geboten, dass wir eben nicht auf dieses falsche Gleis fahren und eben ein falsches Klischee oder ein altes Klischee fördern. Nicht altes Testament rein gesetzlich, neues Testament voller Gnade. Nein, man muss schon sagen, die Linie des Glaubens, der Gerechtigkeit, der Gnade ist eine alttestamentlich-neutestamentliche Gesamtlinie. Das ist also ein erster ganz wichtiger Punkt, den wir da also festhalten wollen. Und das entdecken wir ja gerade auch hier in dem Psalm 1, dass es eben so ist. Wie empfindet sich denn der Gerechte, liebe Geschwister? Er empfindet doch das, was er da bekommt, nicht? Und das ist das Wort Gottes, dass er an den Wasserbächen gepflanzt ist, wozu er ja gar nichts kann, nicht? Und dass der Weg oder dass sein Weg bei Gott bekannt ist und damit er selber bei ihm bekannt ist, nicht als eine eigene Leistung, sondern eben als Geschenk. Und gleichzeitig ist es natürlich auch seine persönliche Entscheidung. Nicht dieser enorme Kontrast oder sagen wir besser diese typische Spannung. Nicht Geschenk Gott einerseits, persönliche Entscheidung andererseits. Diese beiden Seiten einer Medaille, nicht, finden wir immer wieder in der Bibel, finden wir immer wieder im Alten wie auch im Neuen Testament. Und natürlich, wenn wir diesen Psalm 1 lesen, ja, da sehen wir natürlich sofort Jesus Christus vor uns und seine Bergpredigt. Denn dieser Psalm hat ja viele Anklänge an die Bergpredigt. Nicht schon allein durch das Wort Seligpreisung, ob uns dieses Wort nun gefällt oder nicht, aber allein schon durch dieses Wort, nicht, und dieses Wort Seligpreisung nimmt die Bergpredigt, wir haben es ja vorhin gehört, nimmt die Bergpredigt ja wieder auf. Gut, Seligpreisung, wir können es natürlich auch anders übersetzen. Wir können übersetzen, wohl dem. Wir könnten sagen, glücklich zu nennen ist der. Oder wir können auch sagen, der ist zu beneiden, von dem gilt. Und dann wird das alles aufgezählt, liebe Geschwister. Und dann ist weiterhin noch auffallend, wenn man diesen Psalm liest, nicht, dass er von einem ganz starken Kontrast geprägt ist. Nicht, da gibt es einen Weg der Gottlosen. Und da gibt es einen Weg des Gerechten. Und da haben wir sofort wieder den Bezug zur Bergpredigt, nicht Matthäus Matthäus 7, wo uns auch der breite Weg, nicht auf dem viele gehen und der in die Verdammnis führt, beschrieben wird, und auf der anderen Seite der schmale Weg, auf den wenige gehen, der aber in die Ewigkeit führt. Zuvor muss ich mich allerdings als Einzelner noch durch diese enge Pforte quetschen. Auf jeden Fall, dieser scharfe Kontrast finden wir immer wieder in der Bibel. Nicht wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat es eben nicht. Oder noch ein bisschen anders formuliert, nicht wer ohne Jesus ist, der ist im Reich der Finsternis. Und wer eben mit Jesus ist, wer mit Jesus lebt, nicht, der wird versetzt, wie es in der Bibel heißt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und der Psalm hat ja noch einen wunderschönen Aufbau, den man sich eigentlich auch herrlich merken kann, diesen Aufbau. Nicht, Vers 1 beginnt ja mit einer dreifachen Negation. Er wandelt also nicht im Rat der Gottlosen, er tritt nicht auf den Weg der Sünder und er sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Dann kommt in Vers 2 das Gegenstück. Nicht, er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Nicht, und entsprechend diesem Positiven kommt folgt ein positives Beispiel in Vers 3. Nicht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der zu seiner Zeit Frucht bringt, seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät ihm wohl oder das gelingt ihm wohl. Ja, und dann, wenn man natürlich etwas Sprachgefühl hat, dann weiß man, dass entsprechend diesem Positiven auch das negative Beispiel folgt in den Versen 4 und 5. Und dann heißt es, so sind die Gottlosen eben nicht, denn sie sind wie der Spreu, die der Wind verweht. Und darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht Gottes, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und der ganze Aufbau, nicht, der endet dann in Vers 6 mit diesem Fazit, nicht, der Herr kennt den Weg der Gottlosen und der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der gottlosen Weg ist einfach weg, schwindet. Und es ist ja auch interessant, dieser Kontrast, nicht, wie wir vorhin schon gehört haben, in der Bergpredigt, da dieser Kontrast nicht zwischen viele, die auf dem breiten Weg gehen und wenige, die auf diesem schmalen Weg gehen, das kommt ja auch hier in diesem Psalm zum Ausdruck. Denn die Gottlosen werden ja als viele, werden im Plural wiedergegeben. Und der Gerechte wird als Einzelner im Singular wiedergegeben. Ist auch noch ganz interessant, das hier festzustellen. Ja, jetzt wollen wir mal einen etwas tieferen Blick in diese einzelnen Verse hineinlegen. Und zwar zu diesem Vers 1. Wir hatten ja gerade gesagt, der fängt mit also einer dreifachen Negation an. Und weiterhin ist auffallend, nicht, dass dieses dreimalige Nein ja in einer Steigerung erfolgt. Nicht? Und da werden hier also gewisse Verben verwendet, gehen, treten, beziehungsweise stehen und sitzen. Nicht, also zunächst mal ist es so, zuerst wird gewandelt, da ist dieser Gottlose noch unterwegs, da ist er noch in Bewegung, wenn auch in falscher Richtung. Und dann tritt er auf den Weg, der Sünder bleibt sozusagen stehen, ist also noch stärker drin auf dem falschen Kurs, liebe Geschwister. Und schließlich sitzt er. Massiver geht's dann eigentlich nicht mehr, denn jetzt ist er endgültig im Negativen beheimatet. Nicht, das ist ein Weg, der hier also wirklich beschrieben wird. Also man kann im Bösen unterwegs sein, was schon schlimm genug ist. Nicht, man kann dann aber im nächsten Schritt, kann man schon seinen Standpunkt eingenommen haben, liebe Geschwister. Und noch schlimmer wird es, wenn man sesshaft wird, wenn man dazugehört. Nicht, und wie kommt es dazu? Nicht, und wir müssen wissen, wir haben es hier mit dem Rat der Gottlosen, wir haben es mit dem Weg der Sünder zu tun und wir haben es mit dem Ort zu tun, an dem die Spötter sitzen. Das heißt, am Anfang sind es die Gedanken der Gottlosen, die ich mir zu eigen mache oder mit denen ich mich auseinandersetze, mit denen ich mich beschäftige. Nicht? Und dann kommt die Aktion, dann kommt sozusagen das Verhalten, dann kommt dieser ganz besondere Weg, nicht den der Sünder mir vorschlägt, den ich gehen soll. Nicht? Und am Ende ist das gesamte gesellschaftliche Umfeld nicht, in dem man sich dann heimisch fühlt, wo man dann wirklich zu Hause ist. Es erinnert mich so ein bisschen auch an Jakobus, nicht, wo auch von der Sünde die Rede ist, nicht, und wie sie beschrieben wird, wie sie einen lockt. Da werden ja auch so ähnliche Wege da wirklich aufgezeigt. Und wir müssen wissen, wir haben es immer wieder mit Gottlosen, wir haben es mit Sündern, wir haben es mit Spöttern zu tun. Und das ist eine ganz starke Charakteristik, nicht, mit der diese Welt ohne Gott, ja, beschrieben wird. Aber jetzt kommt natürlich die andere Seite, die positive Seite, die ja hier im zweiten Vers doppelt beschrieben wird. Da heißt es ja, er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht nach. Er hat Lust am Gesetz des Herrn. Das heißt, er hat Gefallen. Nicht, er begehrt es. Nicht, er will es unbedingt haben. Es ist das sozusagen das Lebenselixier des Beters. Und das Wort Gottes ist für ihn ja nicht ein Programm, das er aussucht, wenn ihm nichts anderes mehr einfällt, sondern es ist etwas, auf das er absolut nicht verzichten will. Sein Herz begehrt es wirklich. Ich denke, es ist eigentlich eine wunderbare, eine geniale Beschreibung des Wortes Gottes, liebe Geschwister. Und dann heißt es weiter, und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, dieses Tag und Nacht, nicht, wir können es so auslegen, dass wir sagen, dass derjenige immer und immer vom Wort Gottes, was das wirkliche Leben ausmacht, bestimmt ist. Und dieses Wörtchen sinnt, ja, es ist ein interessantes Wort. Es ist ein interessantes Wort. Man muss allerdings etwas in die hebräische Sprache da eintauchen. Denn dieses Wort hat also unterschiedliche Bedeutungen, hat mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Ich fand das ganz interessant. Deswegen habe ich das mal mit aufgeführt. Es kann also einmal heißen, dass derjenige, der über seinem Gesetz da sinnt, nicht ist, dass derjenige nicht wie eine Taube gurrt. Das ist dieses halblaute Reden. Das ist uns ja nicht fremd. Ich meine jetzt nicht uns persönlich jetzt hier in unserem Kulturbereich, aber wir kennen es ja vom jüdischen Volk her. Nicht das alttestamentliche oder das überhaupt allgemein Bibeltexte eben nicht lautlos vorträgt, sondern eben so halblaut für einen also hörbar. Nicht, wir kennen das. Nicht, wir haben schon manche Bilder gesehen von der Klagemauer. Und wie die Juden da stehen und dann irgendein Text halblaut da vorlesen. Man muss es ja nicht gerade herausbrüllen, ja. Dann gibt es noch eine weitere Übersetzungsmöglichkeit, dass der über dem Gesetz sinnt, wie ein Löwe knurrt, der eine Beute hat. Nicht, und dieses Knurren soll zum Ausdruck bringen, dass er etwas Wunderbares hat, das er absolut nicht loslassen will. Und ich sag's mal so, auf der menschlichen Ebene kennen wir das ja auch. Wenn man also Heißhunger auf irgendetwas hat, was einem plötzlich genommen wird, dann kann es ja durchaus sein, dass plötzlich, sag ich mal, irgendwelche Instinkte in einem da plötzlich aufwachen, liebe Geschwister. Also das ist durchaus auf menschlicher Ebene auch so. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, dass man also etwas aufnimmt, wovon man satt wird. Und das finde ich auch eine ganz interessante Übersetzungsmöglichkeit, denn das erinnerte mich sofort an den Prophet Jeremia. Da gibt es ja einen Vers aus dem 15. Kapitel, und zwar dieser Vers 16, wo es da heißt, dein Wort war mir Speise, so oft ich es empfing. Ja? Also, und nach diesem Positiven, was also jetzt hier in dem Vers 2 doppelt beschrieben wird, kommen jetzt diese beiden Beispiele. Und zunächst mal dieses positive Beispiel, und zwar dieses Beispiel vom Baum. in Vers 3. Nun ist es ja so, Bäume mit Menschen oder Menschen mit Bäumen zu vergleichen, ist ja eigentlich ein beliebtes Spiel. Wir kennen so einige Ausdrücke, er ist wie eine stämmige Eiche oder er ist wie so eine knorrige Eiche oder sie ist schlank wie eine Birke oder manchmal, ich habe auch schon mal gelesen, er schwankend wie eine Pappel im Winde. Also diese Möglichkeiten, nicht die gibt es, die haben wir und das ist, wie gesagt, ein beliebtes Spiel, nicht Menschen mit Bäumen zu vergleichen. Hier heißt es aber jetzt von dem Baum, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und ich denke, dass das sicherlich ein Bild ist, was sofort anspricht. Der Baum in der Bibel ist ja jetzt nicht nur dieser paradiesische Baum da gleich am Anfang der Bibel, sondern und vor allen Dingen bei den Propheten ist der Baum oder steht der Baum ja als ein Symbol für Größe, für Macht, für Einfluss, für Standfestigkeit und für Fürsorge für andere. Und deswegen wird der Baum auch oft als Symbol verwendet für Staaten, für Könige. Und die Bibel hat ja eine Menge von Beispielen. Denken wir nur an den Propheten Daniel, nicht Kapitel 4. Da wird der König Nebukadnezar wahnsinnig, nicht, und wird verglichen mit einem riesigen Baum, der in diesem Gerichtsakt Gottes gefällt wird und noch ein Stumpf übrig bleibt. Allerdings kommt aus diesem Stumpf wieder etwas Neues hervor und wir wissen, der König Nebukadnezar kommt ja wieder zurück und wird wieder eingesetzt. Wir finden noch zwei weitere Beispiele beim Propheten Ezekiel. Zunächst mal ein negatives Beispiel. Da ist der Pharao, der Herrscher Ägyptens, im Visier des prophetischen Wortes Gottes, das Gott nämlich zu ihm sagt, du bist wie ein riesengroßer Zedernbaum. Und der Baum fällt als ein Zeichen des Gerichtes des lebendigen Gottes. Aber es gibt auch ein positives Beispiel, nämlich in Hesekiel 17. Da wird sogar unser Herr Jesus verglichen mit einem Zedernwipfel, der neu eingepflanzt wird und zu einem riesigen Zedernbaum wird. Oder denken wir nur an die Messias-Verheißungen. Es wird ein Spross, es wird ein Reis hervortreten. Und deswegen konnte Jesus Christus ja in Matthäus 13 ab Vers 31 folgende das sagen. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, welches das kleinste ist unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es das größte unter den Kräutern und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und ein letztes Beispiel noch von dem Propheten Jeremia. Ja, es klingt fast wie unser Vers 3, wenn er nämlich sagt, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ich denke, dass wir jetzt das Bild vom Baum richtig wahrgenommen haben. Und jetzt heißt es ja weiter, der ist gepflanzt. Der ist aber jetzt nicht irgendwo gepflanzt, sondern an einer ganz bestimmten Stelle. Und in den meisten Bibelübersetzungen heißt es eben gepflanzt an den Wasserbächen. Wer jetzt in Israel schon mal war, der weiß, dass es Bäche gibt, wenn es gut läuft, die das ganze Jahr über Wasser haben. Aber neben diesen Bächen gibt es ja auch diese sogenannten Wadis, die nur bei ganz starken Regengüssen für eine kurze Zeit Wasser haben, Wasser tragen und dann wieder vertrocknen, sodass das Wasser normalerweise gar nicht ausreicht, dass da irgendetwas wachsen kann. Aber der Wasserbach, von dem hier die Rede ist in unserem Psalm, ist ja eigentlich kein natürlicher Wasserbach, sondern, ja, man müsste eigentlich sagen, es ist ein künstlicher Wasserbach. Es ist ein Wasserkanal. Man müsste eigentlich sagen, nicht der an den Wasserkanälen gepflanzt ist. Das heißt nämlich, dass der Gerechte an einer Wasserversorgung hängt. Das heißt, dass sich jemand um ihn ganz bewusst kümmert. Nicht, der hat nicht irgendwie Glück gehabt, dass er da steht, sondern da ist jemand, der sich ganz bewusst um ihn kümmert, nicht, der ihn ganz bewusst also versorgt, weil er eben an diesem künstlichen Wasserkanal gepflanzt ist. Und so kann er natürlich ununterbrochen Frucht bringen, wovon auch andere profitieren oder profitieren sollen, ja, weil ihm ununterbrochen Wasser zugeführt wird. Nicht? Und er bekommt es aus einer Quelle, wenn wir das jetzt mal geistlich übertragen, nämlich vom lebendigen Gott. Und das erinnert uns natürlich sofort an die Geschichte zwischen Jesus Christus und der Frau am Jakobsbrunnen, wo also regelmäßig von dem irdischen Wasser und von dem lebendigen Wasser, das der Herr geben kann, die Rede ist. Und weil er nun an diesen künstlichen Wasserkanälen gepflanzt ist, deswegen verwelken im Bild gesprochen die Blätter nicht. Und wir wissen, das Verwelken ist immer ein Gericht des lebendigen Gottes. Wenn aber Blätter da sind, nicht, ist es ein Zeichen der Gnade und auch des Heils. Ja, bis hin zu den Blättern da im letzten Buch der Offenbarung, die dann Heil bringen oder Heilung bringen für diese Völker. Also die Blätter sozusagen ein Zeichen der, ja, der Zuwendung, der Hinwendung des lebendigen Gottes. Und schließlich heißt es noch von demjenigen, der an diesen Wasserbächen gepflanzt ist, ja, was er gemacht, es gelingt ihm wohl, weil eben geistlich übertragen eine Person dahinter steht, nicht nämlich der lebendige Gott. Und wir wissen aus der Bibel einen Menschen, von dem es erstaunlich oft heißt, und Gott ließ es ihm gelingen. Und das war kein anderer als der Josef. Denn mitten in den schlimmsten Stunden, als er verraten, als er verleumdet wurde, als er für viele Jahre im Gefängnis saß, heißt es immer wieder, dass Gott sagte oder dass es da hieß, Gott ließ es ihm gelingen. So, und jetzt kommt natürlich dieses negative Beispiel. Jetzt kommt dieses negative Beispiel bei den Gottlosen. Da heißt es, so sind die Gottlosen eben nicht, sondern wie Spreu, die der Wind also verstreut. Da braucht man nicht unbedingt Agrarwissenschaft studieren, um das wirklich zu begreifen und zu verstehen. Und wir wissen, dass die Tenne immer so auf einer Anhöhe lag, damit also der Wind bei diesem Dreschvorgang so richtig über das geerntete Getreide da hinweg fegen konnte. Und man war ja froh, wenn die Spreu weg war, war ja eh nutzlos, konnte man also liebend gerne darauf verzichten. Aber das sind eben genau die Vokabeln für die Gottlosen. Nicht verstreut wie der Wind, bestehen nicht im Gericht, nicht ihr Weg ist einfach weg, ihr Weg schwindet. Nicht, was für ein Gericht? Nicht, es erinnert mich nochmal an den Propheten Daniel, nicht an Kapitel 5, nicht dieser König Belsazar, der da ein Festgelage feiert und plötzlich erscheint da an der Wand diese merkwürdige Schrift. Und sie wird ja schließlich gedeutet, nicht, der Belsazar, dieser König wird gewogen und wird zu leicht befunden, nicht, was uns eben sagt, nicht, tja, kein Gewicht, keine Bedeutung, kein bleibender Wert, einfach weg. Und kurze Zeit war er ja auch weg, wurde ja ermordet. Ich weiß nicht, liebe Geschwister, ob wir uns schon mal über diese Gerichtsform schon mal Gedanken gemacht haben. Das ist ja schon wirklich auch faszinierend zu sehen. Bei vielen Menschen muss Gott gar nichts machen. Der muss einfach warten. Es läuft einfach aus. Nicht? Man kann sich wirklich geistlich, kann man sich bedeutungslos machen. Man kann sich wirklich ins Geistliche abseits hinein manövrieren. Nicht, da gibt es seitens Gottes keine große Tat, keine große Schlacht, kein großes Ereignis. Einfach weg. Einfach weg, liebe Geschwister. Und wenn man das einmal bedenkt, nicht, dann erkennt man, dass in unserem Land bis hinein in die geistlichen Prozesse schon solche Anzeichen des Gerichtes Gottes erkennbar sind. Und jetzt heißt es, was für die Gottlosen ist, ist auch für die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und dann schließt das Ganze mit dem Vers 6 ab. Nicht, dass der Herr den Weg des Gerechten kennt und der Weg des Gottlosen schwindet. Einfach weg. Aber das ist das Thema. Das ist das Thema, liebe Geschwister. Bekannt sein bei Gott. Bekannt sein bei Gott. Nicht, das kennen wir vom Alten Testament her. Ich kenne deinen Namen. Und wir kennen es auch vom Neuen Testament her. Aus dem Buch der Offenbarung, geschrieben im Buch des Lebens. Wir kennen es von der Bergpredigt her und von seinen Reden, die er da hält, bis schließlich zu der großen Rede da in Johannes 10, über dieses Kapitel ja auch in der Vergangenheit gepredigt wurde, nicht, wo der gute Hirte seine Schafe kennt, liebe Geschwister. Und das ist eben das entscheidende Kennzeichen. Das ist das entscheidende Kennzeichen, um bei Jesus zu sein, um mit ihm zu leben. Nicht eine Nummer zu sein, sondern wirklich bei ihm bekannt zu sein, liebe Geschwister. So, und wenn wir jetzt diesen Psalm so gelesen haben, dass wir ihn jetzt richtig verstehen, dann wollen wir jetzt in einem zweiten Schritt den Psalm gedanklich mit den Augen von Jesus Christus lesen. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, ja, dann taucht in dem Gerechten, ja, Jesus auf. Der eine, der einen völlig anderen Weg ging als alle anderen. Nicht alle gehen den Weg des Gottlosen, gehen den Weg der Sünder, gehen den Weg der Spötter, den Weg, den wir einst auch gegangen sind. Und dieser ganz andere Weg, ist jetzt wirklich dadurch charakterisiert, dass dieser Weg auch eine ganz andere Speise ist, eine ganz andere Speise hat. Nicht, es gibt zwei entscheidende Verse aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes 4, der Vers 34, wo es heißt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Ja, warum konnte er das? Weil er, der eine Gerechte, ja, um jetzt mal mit den Worten vom Psalm 1 zu reden, weil er Lust hatte am Gesetz seines Vaters. Und er Tag und Nacht nachdachte darüber. Und wenn einer wirklich den Willen konsequent durchgeführt hat und damit Tag um Tag wirklich gelebt hat, ja, dann eben dieser eine Gerechte, eben Jesus Christus. Johannes 5, Vers 19. Ich kann nichts von mir selber tun, sondern was ich den Vater tun sehe. Nicht? Und das war für den Herrn Jesus Christus seine einzige Aufgabe, Tag und Nacht wirklich diesen Willen, den der Vater ihm offenbart hat, wirklich zu tun. Und weil er so gehandelt hat, nicht deswegen hat der Gerechte, nämlich Jesus Christus, auch einen vollkommen anderen Stand, liebe Geschwister. Nicht, wenn einer wirklich ein Baum ist, wo nachher tatsächlich Früchte gebracht werden, wo wirklich Leben aus Gott möglich ist, liebe Geschwister, und ihm alles gelingt, ja, dann eben der eine Gerechte, nämlich Jesus Christus. Und deswegen gilt für ihn auch eine völlig andere Zukunft. Nicht, wir wissen, er sitzt zurzeit zur Rechten des Vaters und wird einmal wiederkommen und richten. Nicht, und der große Gegenspieler, er verschwindet. Einfach weg, liebe Geschwister. Nicht bekannt. Aber der Weg des einen Gerechten, der ist beim lebendigen Gott, der ist bei seinem Vater bekannt, liebe Geschwister. Ja, und jetzt wollen wir diesen Psalm nochmal gedanklich lesen, ein letztes Mal, und zwar für uns als Gemeinde, liebe Geschwister. Oder beziehungsweise für jeden Einzelnen. Nicht, warum bist du zu beneiden? Warum bist du zu beneiden? Oder mal andersherum gefragt, empfindest du dich als ein Mensch, der zu beneiden ist? Es ist ja schon eigenartig, dass man manchmal Christen begegnet, von denen man den Eindruck hat, dass es genau umgekehrt ist. Nicht, dass sie zu bedauern sind. Nicht, und bei wiederum anderen sieht man das bis in die Gesichtszüge hinein, ja, dass sie ein bemitleidenswerter Fall sind. Aber die Bibel sieht das eben nicht so, liebe Geschwister. Die Bibel sieht das nicht. Die Bibel sagt, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, zu beneiden sind. Ja, warum sind sie zu beneiden? Weil nämlich das Vergehen im Gericht für denjenigen vorbei ist. Nicht? Weil das Vergehen im Gericht für denjenigen vorbei ist. Ich denke, es ist so etwas ganz Wesentliches, dass du in deinem Menschsein ja bestehen möchtest, aber auf der anderen Seite schmerzhaft empfindest, dass wirklich alles absolut vergeht, dass du nichts halten kannst, was du schmerzlich auch an dir selber spürst, besonders bei Menschen so in meiner Altersklasse. Nicht? Und du würdest ja auch vergehen im Gericht. Nicht? Der Römerbrief sagt es ja eindeutig. Im Kapitel 1, Vers 23 sagt er ja, da ist kein Einziger, der vor ihm bestehen könnte. Ja, warum? Weil alle die Herrlichkeit verspielt haben oder verfehlt haben. Und jetzt bist du zu beneiden. Jetzt bist du zu beneiden, weil das alles für dich nicht gilt. Jetzt gilt nämlich für dich Johannes 5, Vers 24, dass Jesus Christus nämlich zu dir sagt, weil du mein Wort gehört hast und dem glaubst, der mich gesandt hat, hast du ewiges Leben und kommst nicht in das Gericht, sondern bist durchgedrungen vom Tod eben zum Leben. Und dieses zu beneiden, weil, jetzt mal hier dieser Punkt, weil das Vergehen im Gericht vorbei ist, das ist auch dieser krasse Gegensatz zu all den Religionen, liebe Geschwister. Nicht unter diesen großen Weltreligionen, die es da zur Zeit gibt, gibt es keine, die dir der Gewissheit des Nichtvergehens jetzt zusprechen kann. Sie alle lassen dich im Unsicheren, sie alle lassen dich im Unklaren über das mögliche Vergehen, mit Absicht. Nämlich das ist das antreibende Motiv der Religionen. Doch die Bibel sagt, du bist heraus. Du bist heraus aus dem Vergehen. Und das war ja damals in gewisser Weise auch das Problem von Martin Luther, der zwar wusste, es gibt diesen Gott, der entscheidet, was gut, was böse ist, wer gerecht ist, wer ungerecht ist, nicht, aber er hat zunächst mal alles getan, was die katholische Kirche von ihm verlangte, was die katholische Kirche vermeintlich als Glauben ansah. Aber er wusste nie, reicht das wirklich aus? Reicht das wirklich aus, bis er auf die entsprechenden Passage stieß? Du bist aber auch zu beneiden, nicht nur, weil das Vergehen im Gericht vorbei ist, sondern du bist ja auch zu beneiden, weil du gerecht im Gerechten und weil du bekannt beim Ewigen bist. Deswegen bist du auch zu beneiden. Und warum bist du als gerechter gerecht? Die Antwort ist eindeutig, nicht aufgrund unserer Leistungen, die wir gebracht hätten, ja, sondern weil der lebendige Gott, bleiben wir wieder bei dem Psalm, weil er dich gepflanzt hat, nicht an den künstlichen Wasserkanälen, wozu du ja gar nichts kannst. Und weil er dich dort eben, jetzt mal wieder übertragen, mit lebendigem Wasser wirklich Tag für Tag versorgt, weil er dir das Leben geschenkt hat, nicht weil er dir auf dem Weg sein Wort ständig mitgibt, weil er also letztendlich der Handelnde ist und für dich eben gilt, was in 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für dich zur Sünde gemacht, damit du in ihm Gottes Gerechtigkeit würdest. Das ist der Grund. Und jetzt bist du ein solcher Gerechter. Jetzt bist du in der Tat zu beneiden. Nicht mehr unter dem Druck zu stehen, einen gewissen Status erreichen zu müssen, sondern das Geschenk eines Standes erhalten zu haben. Das heißt, dass du Träger des Heiligen Geistes bist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Kontakt zum Ewigen hast, Zugang zu ihm hast. Nicht, dass du gerecht bist in Jesus Christus und. Was für eine Anzahl, was für eine Fülle von Geschenken, liebe Geschwister. Nicht und weil auch jetzt der Heilige Geist in dir wohnt, bist du auch durch den Heiligen Geist oder hast du durch den Heiligen Geist die Fähigkeit, die Möglichkeit, die Autorität, Nein sagen zu können und zu dürfen. Deswegen bist du auch zu beneiden. Nein zu sagen, ja, bleiben wir bei Psalm 1. Nein zu sagen zu dem Rat der Gottlosen. Nein zu sagen zu dem Weg der Sünder. Nein zu sagen zu den Orten, wo die Spötter also sitzen. Nicht, du brauchst das nicht mehr. Du brauchst das nicht mehr. Du willst es ja auch nicht mehr. Aber das musst du dir bewusst machen. Auch das ist ein riesengroßes Geschenk des lebendigen Gottes. Aus dir selbst heraus könntest du das überhaupt nicht. Wärst du gar nicht in der Lage, wirklich so zu handeln. Aber dadurch, dass der Heilige Geist in dir wirklich wohnt, bist du jetzt in der Lage, nicht dich selbst als, sag ich mal so, als alter Mensch für tot zu erklären und das neue Leben, was du bekommen hast, wirklich für ihn, für den lebendigen Gott zu lieben. Das geht bitte nicht falsch verstehen, nicht? Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, das wissen wir doch alle. Aber wir sind jetzt wirklich autorisiert, auf dem Fundament des Wortes Gottes an bestimmten Stellen wirklich Nein sagen zu können. Oder um es in der Sprache des Apostel Paulus zu sagen, lege ab, ziehe an. Nicht dazu hat dich Gott befreit. Nicht Kolosser, die entsprechende Kolosserstelle kennen wir, Kolosser 3, diese Verse 9 und 10. Du bist aber auch weiterhin zu beneiden, weil du Jesus Christus und damit das Wort Gottes kennst. Du kannst das ja nicht trennen, Jesus und das Wort. Da brauchen wir ja nur an Johannes 1 und an Johannes 1 denken und die ersten Verse. Du kannst es also nicht trennen. Also der Hauptkanal, in dem sich Jesus Christus dir offenbart, ist und bleibt die Bibel. Du wirst keinen besseren Kanal also bekommen. Und deswegen sagt ja auch der Glaubende des Alten und des Neuen Testamentes, ja, ich habe Lust an dem Gesetz des Herrn und sinne darüber Tag und Nacht nach. Und schließlich, das ist der letzte Punkt, bist du zu beneiden, weil dein Leben auch für andere da ist, liebe Geschwister. Nicht? Das haben wir ja hier in diesem Psalm 1 festgestellt. Nicht, dass der Baum ja einen Zweck hat. Der Baum ist ja nicht nur einfach paradiesisch, oder da wächst so wunderschön ein Christ heran, nicht bildlich gesprochen, hat wunderschöne Zweige und Äste und eine wunderschöne ausgeprägte Baumkrone. Nein, nein, der soll Frucht bringen. Der soll wirklich Frucht bringen, von denen auch andere profitieren, liebe Geschwister. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserem geistlichen Leben, dass wirklich das Leben, was dich ausmacht, dass es nicht so verkrümmt auf dich selbst bezogen ausläuft, sondern dass es wirklich auch für andere da ist. Oder wie Jesus Christus sagt, ihr seid doch das Salz der Erde, ihr seid doch das Licht der Welt. Also sorgt bitte dafür, dass eure nichtchristliche Gemeinde in eurem Umfeld auch von euch profitiert. Und liebe Geschwister, was wäre das für eine Frucht? Was wäre das für eine Frucht, dass nämlich andere durch dein Leben auf diesen gerechten aufmerksam gemacht würden mit den entsprechenden, sage ich mal, positiven Folgerungen daraus? Was wäre das für eine Frucht? Und deswegen kann der Apostel Paulus mit allem Ernst seinem geistlichen Bruder Titus auch sagen, nicht? Lass die unseren sich hervortun mit guten Werken. Warum? Damit sie kein unfruchtbares oder kein fruchtloses Leben führen. Nicht Titus 3, Vers 14. Liebe Geschwister, wiederholen wir das nochmal ganz kurz. Nicht, warum wir zu beneiden sind, damit das wirklich bei uns hängen bleibt. Nicht, du bist am Gericht Gottes vorbei. Du bist gerecht im Gerechten und bekannt bei dem Ewigen. Nicht, du bist autorisiert, profiliert, Nein sagen zu können und zu dürfen. Nicht, du kennst Jesus und sein Wort. Und du hast die Fähigkeit, wirklich Frucht für andere zu sein. Und ich denke, und das ist das Letzte, was ich sagen möchte, ich denke, wer den Psalm 1 so liest, oder ich sag's mal so, die Ausleger damaliger Zeiten, die haben die Psalmen gedanklich immer so dreifach gelesen. Nicht einmal, um ihn zu verstehen, einmal mit den Augen Jesu Christi und einmal für einen selber oder für uns oder für die Gemeinde. Die Ausleger der früheren Jahrhunderte haben die Psalmen immer so verstanden und auch so gelesen und auch so ausgelegt, liebe Geschwister. Und wer den Psalm 1 wirklich so liest, nicht, der bekommt auch eine Freude über Jesus Christus, der bekommt auch eine Freude über sein Wort oder über die Bibel. Ja, und er bekommt auch eine Freude über seinen eigenen Glauben, den der lebendige Gott ihm geschenkt hat. Amen.